Perspektive Auferstehung, so lautet das Thema heute Morgen. Dabei wollen wir uns anschauen, was für eine Auswirkung die Auferstehung Jesu Christi eigentlich auf unser Leben im Glauben hat, auf unser Leben als Christen. Letzte Woche haben wir uns die wunderbare Prophezeiung der Auferstehung angeschaut, mit der David Psalm 16 beschließt. Er sah voraus, dass Jesus Christus aus den Toten auferstehen würde und die Verwesung nicht sieht. Diese Auferstehung des Retters ist die Hoffnung Davids auf das ewige Leben. Er wusste, weil mein Herr, weil mein Retter die Verwesung nicht sehen wird, werde auch ich leben. Ja, er freut sich schon auf das Leben nach dem Tod. Da, wo er überfließende, völlige Freude in der Gegenwart Gottes genießen wird. Und zwar für immer. David, er hat eine Ewigkeitshoffnung. Eine Hoffnung auf ewiges Leben durch die Auferstehung. Wisst ihr, wie man perspektivisch zeichnet? Ja, die Landschaftsgärtner wissen das sicherlich. Vielleicht habt ihr schon mal in der Schule machen müssen. Also ein Bild, was eine scheinbare Tiefe hat, da wo Objekte wie dreidimensional wirken. Man wählt einen Fixpunkt, einen Punkt auf dem Blatt und zeichnet leichte Linien von diesem Punkt zu allen Ecken der Gegenstände, die auf dem Bild sind. Und entlang dieser Linien kann man dann die Seiten oder die Tiefe eines Objektes malen und es wirkt nach einer Perspektive. Und wenn man so, und dann wirkt es nicht mehr wie ein einfaches Bild, sondern es öffnet sich wie so ein Raum mit einer Blickrichtung. Alles ist richtig ausgerichtet. Dieser 16. Psalm, er handelt nicht nur in den letzten Versen von der Auferstehung. Es ist nicht so, dass nur die letzten drei Verse irgendwie um die Auferstehung gehen und der Rest hat damit nichts zu tun. Und nur der Rest geht irgendwie auch um Christus und der Rest hat nichts damit zu tun. Wir können den ganzen Psalm so verstehen, dass die Hoffnung auf die Auferstehung Davids ganzes Denken und sein ganzes Handeln, sein ganzes Herz, seine ganze Sicht verändert. Die Auferstehung ist wie so ein Fixpunkt, auf den alles andere hin ausgerichtet ist. Und so gewinnt der ganze Psalm eine echte Tiefe. Lass uns noch einmal Psalm 16 lesen. Psalm 16. Und ich lese den ganzen Psalm und wir beschäftigen uns heute aber mit den ersten 8 Versen. Psalm 16. Ein Miktam von David. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an ihnen und an den Herrlichen habe ich meine ganze Lust. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist der Anteil meines Erbes. Und mein Becher, du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn mein Leben wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Weil David auf die Auferstehung des Herrn hoffte, lebt er im Licht der Auferstehung, lebt er mit der Perspektive Auferstehung. 1000 Jahre nach David hat sich seine Prophezeiung erfüllt. Jesus ist gestorben und er ist am dritten Tag wieder auferstanden von den Toten und er lebt. Der Glaube an die Auferstehung und auch das ewige Leben ist ein zentraler Bestandteil der christlichen Lehre. Der Apostel Paulus sagt sogar, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, also wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, wenn wir nicht an das ewige Leben glauben, dann sind wir die elendsten von allen. Die Auferstehung, das ewige Leben ist ein zentraler Bestandteil der christlichen Lehre. Aber Jesus ist auferstanden von den Toten und er wird wiederkommen und auch uns, die wir glauben, auferwecken und in sein Himmelreich führen. Wir sind also schon einen Schritt weiter als David. Jesus, unser Herr, er ist bereits auferstanden. Und damit ist unsere Hoffnung umso fester und sozusagen bestätigt von Gott, dass das nicht nur eine Illusion ist, dass das nicht eine leere Hoffnung ist. David, er prophezeite die Auferstehung des Herrn und das ewige Leben danach. Und wir können schon zurückschauen und sagen, ja, der Herr hat Jesus auferweckt. Und umso mehr können wir mit Gewissheit hoffen, auch auf unsere Auferstehung durch den Herrn. Das bedeutet, was David im Licht der Auferstehungshoffnung annahm, es gilt für uns erst recht und noch gewisser, die wir glauben an Jesus. 7 Auswirkungen der Auferstehungshoffnung wollen wir uns heute anschauen. Und diese 7 Hoffnungen, diese 7 Auswirkungen auf uns beziehen. Auf uns, die wir heute glauben. Und damit niemand denkt, ach, diese Auslegung ist einfach irgendwie in diesen Psalm hineingepresst worden. Es passt halt irgendwie, was zur Auferstehung zu sagen. Und deswegen stülpt man das so über diese Aussagen rüber, um zu zeigen, dass das nicht der Fall ist, gebe ich zu jedem Punkt einen Beleg aus dem Neuen Testament, der diese Auswirkung bestätigt, und zwar mit Hinweis auf die Auferstehung des Herrn. Also, der Herr ist auferstanden. Erstens, darum beten wir zuversichtlich. Die Hoffnung auf die Auferstehung beeinflusst die Weise, wie und wofür wir beten. Hier in Vers 1 heißt es, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir. David betet, während er sich schon auf Gott verlässt. Er verlässt sich bereits auf Gott und bittet, bewahre mich, weil ich mich doch auf dich verlasse, weil ich mich doch bei dir berge, weil ich bei dir Zuflucht suche, weil ich auf dich hoffe. Er schreibt hier nicht genau, wovor Gott ihn bewahren soll. Nun, er hat die Hoffnung des ewigen Lebens. Selbst der Tod ist nicht das Ende. Er hat die Hoffnung auf ewige Freude vor dem Angesicht Gottes, wie wir am Ende des Psalms lesen. Und darum kann er beten, bewahre mich Gott, denn ich berge mich bei dir, denn ich hoffe auf die Auferstehung, denn ich glaube an das ewige Leben. Und darum ist der Kern seines Gebets dieser, bewahre mich bei dir, Gott. Nicht bewahre mich vor Geldnot oder bewahre mich vor Krankheit oder bewahre mich vor Schmerzen. Nun, solche Sorgen dürfen wir auch alle offen und aufrichtig vor den Herrn bringen. Und wir lesen das auch in den Psalmen. Aber worum es David vor allem geht, ist, Herr, bitte bleibe bei mir und halte mich an dich. Halte mich an dich. Hilf mir, dass ich bei dir geborgen bleibe. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Leben oder Eltern kennen das von ihren Kindern. Wenn ein Kind nachts aus dem Bett kriecht und zu Mama oder Papa kommt, dann hat es vielleicht schlechte Träume gehabt oder Angst im Dunkeln. Aber es kommt nicht zu den Eltern, damit sie die Träume verscheuchen oder das Licht anschalten, sondern damit die Eltern das Kind in den Arm nehmen. Und so betet David zu Gott, Bitte lass mich spüren, dass du da bist und halte mich fest bei dir. Halte mich einfach bei dir. Hilf, dass ich bei dir bleibe. Bewahre mich, Gott. Das Schlimmste, was uns in diesem Leben passieren kann, ist es, Gott zu vergessen, ohne ihn zu leben. Das ist das Schlimmste. Eine Not, eine Sorge, eine Versuchung. Das Schlimmste, was sie anrichten können, ist nicht der körperliche Schmerz, sondern dass sie uns wegtreiben von Gott. Dass sie uns abbringen von Gott. Doch die Auferstehung von Jesus und die Auferstehungshoffnung auf die Ewigkeit, sie führen uns dahin, dass wir ein größtes Anliegen haben. Gott, bitte halte mich bei dir. Denn das ist die Hoffnung meines Lebens, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringen kann. Darum halte mich in diesem Leben bei dir, in allen Umständen, bei allen Sorgen, bei allen Nöten. Das eine wünsche ich mir, bewahre mich Gott, bewahre mich bei dir. Bewahre meinen Glauben, hilf mir, auf dich allein zu hoffen, denn ich suche deine Nähe und berge mich bei dir. Der Apostel Paulus, er verdeutlicht es mit einem Bericht einer sehr gefährlichen Reise, die er tätigte in Asien. In 2. Korinther 1, Vers 9 bis 11, da schreibt er: Wir selbst hatten in uns schon das Urteil des Todes erhalten. Also er sagt, sie waren in so großer Gefahr, Paulus dachte nun, muss er sterben. Und er fährt fort: Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten werde. Wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Paulus hat in großer Not gelernt, ganz auf Gott zu hoffen. Nicht auf bessere Umstände, sondern im Angesicht des Todes merkt er, was wirklich wichtig ist. Er hat gelernt, seine Hoffnung allein auf Gott zu setzen. Und Gott rettete aus dieser Gefahr, obwohl Paulus schon dachte, er muss jetzt sterben. Aber Paulus hat umso größere Hoffnung und Zuversicht, zu Gott zu beten und auch die Gemeinden aufzurufen und sie zu lehren, zu beten zu dem Gott, der die Toten auferweckt. Die Auferstehungshoffnung, bewiesen in Christus, gelehrt durch die Apostel, sie lehrt uns beten, zuversichtlich beten. Bewahre uns Gott bei dir. Lehre uns, auf dich allein zu hoffen. Jesus ist auferstanden und er sitzt zu Rechten Gottes. Und wir dürfen in seinem Namen bitten. Er selbst steht für uns ein vor dem Thron Gottes. Und im Lichte der Auferstehung lernen wir, in jeder Situation betend vor Gott zu treten und zu bitten: Bewahre mich bei dir, Herr. Auch in dieser Not. Auch da, wo ich vielleicht schon dem Tod ins Auge blicke. Bewahre mich, ob ich lebe oder sterbe, bewahre mich nur bei dir und lass mich nicht verzweifeln. Ich hoffe auf dich, auf den Gott, der die Toten auferweckt. Und zweitens, der Herr ist auferstanden, darum vertrauen wir Gott. In dem Psalm fährt David fort, in Vers 2, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Das ist ein Bekenntnis des Vertrauens, sogar ausgesprochen. David sagte es vor dem Herrn, du bist mein Herr. Übrigens verwendet er hier zwei verschiedene Bezeichnungen für Gott. Ich habe zu dem Herrn gesagt, hier gebraucht er den Namen Jahwe. Das ist der Name Gottes, der sich in einem gnädigen Bund mit den Menschen begeben hat. Ich bin, der ich bin. Gott offenbart sich als gnädiger und persönlicher Gott, der einen Bund eingeht. Jahwe, es ist der Name des Bundesgottes. Und zu Gott, der sich mit uns gnädig verbunden hat, sagt David, du bist mein Herr. Hier steht Adonai, also Meister, Befehlshaber, Besitzer. Was David hier bezeugt ist, sein Vertrauen auf den Segen Gottes. In einem Bund hat Gott, Jahwe, Gnade und Segen versprochen. Finden das schon bei Noah und bei Abraham und bei David. Und darum bestätigt David fest und feierlich vor Gott, ich gehöre ganz dir, du bist mein Herr und Meister, du bist mein König. Ich vertraue auf den Segen deines Bundes, darum unterwerfe ich mich dir, darum beuge ich mich vor dir. Du bist mein Meister. David war ja selbst ein König. Er hatte viele Untertanen, er hatte viele Diener, die seine Wünsche erfüllen mussten. Aber Gott ist nicht ein Diener Davids, sondern Gott ist der Herr aller Herren und König aller Könige. Und diesem Herrn beugt sich David vertrauensvoll. Denn die Herrschaft Gottes führt zur Gnade, die er mit einem Bund bestätigt hat. Und die Herrschaft Gottes führt zu wahrem Heil. Darauf vertraut David. Die Auferstehung Jesu ist der große Beweis, dass Gott seinen Heilsplan erfüllt. David sagt, es gibt kein Glück für mich außer dir. Was für eine Aussage eines Königs. Er hatte einen großen Palast, er hatte ein Volk, das ihn ehrte, er hatte militärischen Erfolg, er hatte eine Menge Reichtümer, viel Silber und Gold, er hatte hübsche Frauen, er hatte viele Kinder. Aber all das ist nichts im Vergleich dazu, mit Gott verbunden zu sein. Kein Glück, nichts Gutes gibt es außerhalb von Gott, sagt David. Wir können das dankbar annehmen, was uns hilft, Gott zu vertrauen und uns an ihm zu erfreuen. Aber es gibt nichts Gutes in dieser Welt, außer es kommt aus Gottes Hand. Und außer dem, das auch auf Gott wieder hinweist. Was unser Herz füllt mit Dankbarkeit, so dass wir auf den Herrn blicken können. Und sehen, er ist der Geber aller guten Gaben. Denn Gott allein ist gut und er tut Gutes. Und David schaut nicht auf sein Leben und sagt, ich bin eben ein Glückspilz. Alles ist ziemlich gut gelaufen. Schaut, was ich alles aufgebaut habe. Er sagt auch nicht, ich habe mir meine Stellung und mein Reichtum hart erarbeitet. Ich habe es verdient. Das schuldet mir Gott wegen all meiner Mühen. Oh nein. Mit der Perspektive Auferstehung vertraut David ganz auf den Herrn. Er stellt sich demütig unter seine Herrschaft und er sucht nur das Gute, das in Gott ist. Oh, ich vertraue, dass das Gute, dass alles Gute von dir kommt und dass ich an nichts größere Freude haben kann als an dir. Genauso bezeugt es auch Paulus in Philipper 3, ab Vers 8. Hier schreibt er die bekannten Worte, ja wirklich, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, hört mal, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinen Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Aufgrund dieser Auferstehungshoffnung hat Paulus gelernt, all das, was ihn nicht mit Gott verbindet, für Dreck zu erachten. Aber all das, was ihm hilft, nahe bei Gott zu sein, auf ihn zu vertrauen, sogar die Leiden, Oh, sich daran zu erfreuen. Das wertzuschätzen. Paulus lernt ganz auf die Güte und Gnade Gottes zu vertrauen. Die Kraft der Auferstehung war die Gnade Gottes, der uns rechtfertigt, weil Jesus unsere Sünden getragen hat. Die Kraft der Auferstehung. Am Ostermorgen war klar, die Erlösung ist tatsächlich wirksam. Und so werden wir allein durch Glauben hingelangen zur Auferstehung des Lebens. Und darum vertrauen wir nicht mehr auf unsere Leistung, auf unsere Werke, auf gute Umstände. Wir vertrauen allein auf den Herrn. Und drittens, der Herr ist auferstanden, darum lieben wir die Gemeinde. Eine merkwürdige Aussage der Auferstehung, oder? Doch für David macht es einen großen Unterschied. Vers 3. An den Heiligen, die auf Erden sind, an ihnen und an den Herrlichen habe ich meine ganze Lust. David weiß, alle, die an Gott glauben und die ihm dienen, das sind Heilige. Nicht nur wenige Fromme, sondern alle Gläubigen. Und es ist, als ob David auch weiß, viele Heilige sind schon gestorben. Doch er glaubt an die Auferstehung der verstorbenen Heiligen, zu denen auch er einst gehören wird. Aber in diesem Leben, also noch vor dem Tod, freut er sich an den Heiligen, die auf Erden sind, also die noch leben. Und warum ist seine ganze Lust, sein ganzes Wohlgefallen, seine ganze Freude an den Gläubigen? Er hat doch gerade noch gesagt, dass außer in Gott er kein Glück kennt. Und es liegt daran, dass Gott mit den Heiligen verbunden ist. Und darum ist jeder, der an Gott glaubt und der ihn liebt und der sich an Gott erfreut, auch mit den anderen Gläubigen verbunden. David freut sich an der Gemeinschaft der Heiligen. Oder wir können sagen, er freut sich an der Gemeinde. Er liebt die Gemeinde. Weil er an die Auferstehung des Lebens glaubt, sind nur die herrlich auf dieser Erde, in seinen Augen, die an Gott glauben. Nicht die nennt er herrlich, die Könige und Fürsten sind, die große Reiche haben. Nicht die sind herrlich, die große Krieger sind und Helden im Kampf. Nicht die sind herrlich, die sich einen großen Gewinn erwirtschaftet haben als Geschäftsleute. Nicht die sind herrlich, die reich und mächtig und schön sind. Nein, er nennt die herrlich. Und an denen freut er sich, an den Heiligen, die Gläubigen, die auf Erden sind, diejenigen, die die gleiche Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben haben, weil sie sich an Gott erfreuen, weil sie die gleiche Hoffnung haben, weil sie die gleiche Perspektive auf die Auferstehung haben, auf Gott haben. Darum sagt er, meine ganze Lust, meine ganze Freude, mein ganzes Wohlgefallen ist an denen, die auch glauben. Und in 1. Petrus 1, Vers 21 und 22 schreibt der Apostel den Christen, dass Jesus offenbart worden ist, um euretwillen, schreibt er ihnen, und zwar, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet ist. Also erst einmal, durch Jesus können wir überhaupt an Gott glauben und der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Also wir sind verbunden mit dem verherrlichten, auferstandenen Herrn. Und auf ihn ist unsere Hoffnung gerichtet, auf Gott. Dann heißt es in Vers 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Wie zeigt sich, dass ein Mensch wirklich seine Hoffnung auf Gott gerichtet hat? Auf Christus, der herrlich auferstanden ist. Wie zeigt sich, dass diese Hoffnung wirklich auf Gott gerichtet ist und nicht auf andere Dinge? Und auf andere Umstände in diesem Leben. Nun, es zeigt sich daran, an der Liebe zu den Geschwistern. Ein Gläubiger, ein Herrlicher, der auf die Herrlichkeit des ewigen Lebens vertraut, er weiß sich hingezogen zur Gemeinde. Er liebt anhaltend und aus reinem Herzen, das heißt nicht berechnend, nicht nur solange sie mir dienen, solange die Gemeinde mir nützt. Nein, wer ganz auf die Gnade Gottes hofft, der ist befreit, diejenigen zu lieben und sich an denen zu erfreuen, mit denen wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden, mit denen wir gemeinsam diese Perspektive Auferstehung blicken können und vorangehen können. Wer durch Jesus an Gott glaubt und im Licht der Auferstehung lebt, für den ist die Gemeinde ein Vorgeschmack des Himmels. Hier haben wir schon eine Gemeinschaft, die uns erinnert an die Ewigkeit. Ja, trotz aller Mängel und trotz aller Nöte und trotz aller Schwachheiten, die wir erleben. Aber wir hoffen nicht auf eine perfekte Gemeinde hier auf Erden oder auf eine vollkommene Gemeinschaft hier auf Erden, sondern auf Gott, der uns gemeinsam in sein Reich der Herrlichkeit führt. Siehst du diese Herrlichkeit der Gläubigen? Oder siehst du nur die Mängel und Fehler der Gemeinde auf dieser Erde? Die Auferstehung lehrt uns, die Gemeinde zu lieben. Nicht aufgrund dessen, der Kraft oder des Erfolges oder dem Nutzen der Einzelnen, sondern aufgrund der gemeinsamen Hoffnung. Und aufgrund der Herrlichkeit, die uns gemeinsam versprochen ist. Viertens, der Herr ist auferstanden, darum streben wir nach Heiligung. Die Perspektive Auferstehung hilft uns auch im Kampf gegen die Sünde. Und zwar ganz entscheidend im Kampf gegen die Sünde. David schreibt hier in Vers 4, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Ist das so? Mal ehrlich, ist das so? Ist das Leben eines Menschen, der anderen Götzen nachläuft? Dem Götzen des Geldes oder der Lust? Dem Götzen der Unterhaltung oder des Ruhmes? Ist sein Leben wirklich immer schmerzlich und voller Probleme? Ist es nicht oft das Gegenteil? Scheint es diesen Götzendiener nicht eigentlich recht gut zu gehen? Denjenigen, die für ihren Erfolg über Leichen gehen? Die ihrer Karriere alles opfern? Die sich selbst einen großen Namen machen? Sind das nicht gerade die denen es scheinbar gut geht? Die großen Gewinn machen. Aber David spricht nicht nur von diesem Leben. Nein, er schaut doch auf die Auferstehung und auf das ewige Leben. Er hat eine Perspektive mit einer Tiefe. Er schaut nicht nur auf die Oberfläche. Er schaut nicht nur die Fassade an. Er hat die Perspektive Auferstehung und darum sieht er hinter die Fassade. Und er erkennt, oh, wie schrecklich. Und wie ewig qualvoll wird es sein, wenn ich anderen Götzen mein Leben hingeben würde und nicht bei Gott bleibe. Oh, dann sterbe ich und dann stehe ich vor dem lebendigen Gott. Und dieses Leben wird dann alles an Freude gewesen sein, was ich je erleben werde. Oh nein, es mag noch so erfolgreich und noch so fröhlich aussehen für den Moment, aber ich lasse mich nicht auf ihre blutigen Opfer ein. Ich erwarte eine Freude in Ewigkeit vor dem Angesicht Gottes. Das können mir diese Götzen nicht geben. Ihre Schmerzen werden qualvoll sein, werden vielfältig sein. Trankopfer, sie bestanden eigentlich aus Wein. Also es wurde Wein über ein anderes Opfer gekippt. Aber er sagt, ihr Trankopfer von Blut. Vermutlich meint er, dass sie mit gewalttätigen Händen opfern oder dass sie sogar Blut statt Wein trinken in ihrem Götzendienst. Er will noch nicht mal groß über sie und über ihre Götzen sprechen. Er will nichts damit zu tun haben. Er will sich von ihnen gar nicht beeinflussen lassen. Er will sich nicht abbringen lassen von seiner Hoffnung durch ihre scheinbare Freude, durch ihren scheinbaren Erfolg. Sondern er schaut auf die Auferstehung und das ewige Leben und er sagt, oh, ich nehme ihren Namen noch nicht mal in meinen Mund. Denn ihre Schmerzen werden vielfältig sein. Und so argumentiert auch Paulus in 1. Korinther 6, Vers 14, ab Vers 14. Er sagt, Gott aber hat den Herrn auferweckt und er wird auch uns auferwecken durch seine Macht. Wir haben hier wieder die Auferstehungshoffnung. Und was folgt daraus? Der nächste Vers, Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Auf keinen Fall. Wir werden auferstehen. Der Ostermorgen ist die klare Bestätigung dieser Hoffnung. Jesus hat unsere Sünden bezahlt. Er hat uns losgekauft. Wir sind mit ihm verbunden. Sollten wir jetzt einfach unrein und selbstsüchtig und gewalttätig oder sündig leben? Auf gar keinen Fall. Nein, die Auferstehungshoffnung lehrt uns, gegen Sünde anzukämpfen und der Heiligung nachzustreben. Weil wir auf die Freude des Himmelreiches hoffen, streben wir nach Heiligung und kämpfen gegen die betrügerischen Sünden, die nur eine falsche Freude versprechen, aber viele Schmerzen nach sich ziehen. Mit der Perspektive Auferstehung lernen wir, in Heiligung zu leben. Und fünftens, der Herr ist auferstanden, darum sind wir allezeit getrost. Die Perspektive der Auferstehung hilft uns auch, in den unterschiedlichen zeitlichen Umständen zufrieden und genügsam zu sein. David beschreibt es in diesen Worten, Vers 5 und 6. Der Herr ist der Anteil meines Erbes und mein Becher. Du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Auf den ersten Blick könnte man meinen, David ist einfach zufrieden über seinen Wohlstand, seine Nahrung, sein Stück Land, das ihm gehört. Doch habt ihr gesehen, was er ganz zu Anfang des Verses sagt? Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. Wenn ein Vater seinen Kindern das Erbe ausgibt, bekommt jeder seinen Anteil. Und damals bekam der Erstgeborene für gewöhnlich einen etwas größeren Anteil als die nachfolgenden Söhne. Und ihr wisst ja, David hatte wie viele ältere Brüder? 7 Stück. 7 ältere Brüder. Kann man sich ausrechnen, was vielleicht bei ihm noch an Erbe übrig war. Und wenn sie zusammen am Abend gegessen haben, dann war es die Aufgabe des Hausherrn, des Familienhauptes, einem jeden den Becher zu füllen. Also, jedes Kind hat seinen Becher gehabt und der Vater füllt den Becher und gibt bestimmt jedem seinen Anteil. Man kann immer ganz gut erkennen, wer kleine Kinder hat, denn wir sind immer gewohnt, das Glas ganz voll zu schenken, aber bei kleinen Kindern wird der Becher immer höchstens halb voll gemacht. Sie trinken nicht so viel am Stück und man muss hinterher nicht so viel aufwischen, wenn man es nicht ganz voll macht. David redet aber nicht davon, was er von seinem Vater Isai als an Erbe und Versorgung empfangen hat, sondern er sagt, Jahwe, mein Bundesgott ist mein Anteil. Er ist meine Versorgung. Er ist der, der sich selbst mir gibt. Gott ist alles, was ich brauche. Habe ich nur Gott, dann habe ich genug. Oh, wie viele streiten sich um das Erbe. Ganze Familien, sie entzweien sich, sobald es Erbstreitigkeiten gibt. Oder um Güter. Oder wer den volleren Becher hat. Aber David glaubt an die Vorsehung Gottes. Er glaubt, dass Gott alles lenkt und leitet. Er glaubt daran, dass Gott ihm das geben wird, was er braucht und dass das, was er empfängt, dass Gott es ihm bestimmt. Und er kann mit allem zufrieden sein. Er kann alles erdulden, er kann alles ertragen, er kann genügsam sein, solange er weiß, Gott ist bei mir. Gott ist bei mir. Gott gibt Acht auf mich. Das Los und die Messschnüre, sie kommen aus der Zeit Josuas, als das Land Kanaan auf die Stämme Israels verteilt wurde. Indem der Priester die Lossteine warf, ermittelten sie den Willen des Herrn. Welcher abgesteckte Bereich mit diesen Messschnüren, welcher Bereich soll für welchen Stamm Israels sein? Und David gebraucht dieses Bild und bekennt, Gott hat mein Los, meinen Teil in diesem Leben in seiner Hand. Er bestimmt das. Das ist meine Freude. Ich weiß, er hat alles unter seiner Kontrolle. Und das, was er mir gibt, was er mir zukommen lässt, was er mich erfahren lässt, es kommt aus seiner Hand. Und was immer er für mich bestimmt, es ist für mich ein liebliches Land. Ein fruchtbares Land. Ein gutes Land. Ein Land, an dem ich mich freuen kann. Es gefällt mir, sagt er. Es gefällt mir. Nicht, weil das Leben so leicht und unbekümmert ist. Oh nein, das Leben Davids war voller Entbehrung, war voller Kampf, voller Leiden. Doch er wusste, alles kommt vom Herrn und er meint es gut mit mir. Und ja, alles wird zum Guten dienen, sodass ich zugerüstet werde auf das Leben, das kommt. Und darum ist das, was Gott mir gibt, für mich lieblich. Es gefällt mir, weil er alle Dinge gebraucht, um mich bei ihm zu bewahren, um mein Herz auf ihn auszurichten. Er füllt meinen Becher. Er gibt mir meinen Anteil. Und so kann ich alles zufrieden und dankbar aus seiner souveränen und guten Hand annehmen. Ob reich oder arm, ob gesund oder krank, ob fröhlich oder traurig, ich bin getrost im Herrn. Er ist mein Anteil. Und Paulus formuliert es am Ende von Römer 8 in diesen bekannten Worten. Römer 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder das Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und wieder, die Auferstehung Jesu beweist uns die Güte Gottes. Er ist auferstanden, er sitzt zu Rechten Gottes, er hat alles in seiner Hand und nichts, was uns in diesem Leben geschehen wird, kann uns von seiner Liebe trennen. Darum werden wir überwinden und das ewige Erbe bei Gott genießen. Und wir können in allem getrost sein. Wir können in allem getrost sein, aufgrund der Auferstehung unseres Herrn. Und sechstens, der Herr ist auferstanden, darum hören wir auf Gottes Wort. Die Hoffnung der Auferstehung hilft David, noch genauer Acht zu geben auf das Wort Gottes. Wenn du eine Karte hast und weißt, am Ende des Weges befindet sich ein großer Schatz, dann schaust du dir jedes Detail sorgfältig an. Was steht hier genau auf der Karte? Was ist hier alles eingezeichnet? Wo führt der Weg lang? In Vers 7 heißt es, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Wie berät Gott einen Menschen? Nun, durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Hier finden wir alles klar dargelegt, wie ein Mensch errettet werden kann, wie ein Mensch Heil findet, wie ein Mensch ewiges Leben empfangen kann. Und hier ist die Weisheit Gottes für uns Menschen, der Weg des Lebens geoffenbart. Hier finden wir nämlich Jesus, den Retter. In der Bibel ist von ihm geschrieben. Und Gott berät uns, wie wir Frieden mit Gott finden, obwohl wir Sünder sind. Und wie wir Gemeinschaft mit ihm haben können und wie wir in Gemeinschaft mit ihm leben sollen. Aber es ist nicht das Wort allein, sondern David preist den Herrn für seinen Rat. Das kommt nicht von uns selbst. Die Freude am Wort Gottes, sogar da, wo es uns zurechtweist, wo es uns überführt, sie kommt durch den Heiligen Geist. Wir müssen neu geboren werden durch den Geist Gottes, damit wir sein Wort freudig aufnehmen können. Und damit wir sein Wort verstehen können, damit wir seinen Rat annehmen können. Wir brauchen den Heiligen Geist, das neue Leben durch den Heiligen Geist. Und dann ist es auch wirksam in unserem Leben, das Wort Gottes. Dann wird es uns wirklich zum Rat. Dann begegnet uns Gott in seinem Wort. David schreibt, dass seine Nieren ihn sogar nachts unterweisen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Lehrstunde über das Gewissen. Die Nieren sind ein Bild, eine Metapher für das Gewissen im Alten Testament. Also David sagt, ich denke nachts noch über dein Wort nach und dabei überführt mich mein Gewissen, wo ich falsch gehandelt habe. Oder es belehrt mich, wie ich dem Wort Gottes besser folgen kann. Wie ich das Wort Gottes richtig anwenden kann in meinem Leben. Das Wort Gottes ist wirksam im Leben von David. Was für ein herrliches Zeugnis. Und ebenso ruft Paulus auch seinen Schüler Timotheus dazu auf, in 2. Timotheus 2, ab Vers 7, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Halte im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage bis zu Fesseln wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Im Wort Gottes, dem Alten und dem Neuen Testament, für dessen Evangelium die Apostel gelitten haben, finden wir Jesus, auferweckt aus den Toten. Ihn sollen wir im Gedächtnis halten, auch wenn wir leiden. Über ihn sollen wir nachdenken, nachsinnen, denn dadurch verstehen wir, wie wir im Lichte der Auferstehung leben sollen. Ja, wer die Auferstehungshoffnung hat, der hört auf das Wort Gottes. Er lässt sich beraten und belehren durch das Wort Gottes. Und schließlich, siebtens, der Herr ist auferstanden, darum folgen wir Jesus nach. Der echte Fixpunkt ist nicht die Auferstehung in sich, sondern der auferstandene Herr. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Gott ist Mensch geworden. Er hat für uns gelebt, hat für uns gelitten, ist für uns gestorben, hat für uns den Zorn Gottes ertragen. Hat für uns die Schuld der Sünde bezahlt. Er ist auferstanden und lebt und führt wie ein Hirte seine Schafe in das ewige Leben. Es gibt keine Auferstehung und kein Leben ohne Christus. Er ist die Auferstehung und das Leben. Nur durch ihn haben wir eine Auferstehung und eine Hoffnung auf das ewige Leben. Er ist bei uns und er verlässt uns nicht. Und wir können ihm folgen. David sagt in Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist der Grund, warum wir das Auferstehungsleben erlangen können. Nicht unser ernsthaftes Gebet, nicht die Größe unseres Glaubens, nicht unser Dienst in der Gemeinde, nicht unsere guten Werke, nicht unsere Fähigkeit, mit Leid umzugehen, nicht unser Bibelwissen. Nein, Jesus Christus, der uns vorangeht, auf den wir schauen, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weil er uns vorangeht, werden wir nicht wanken, sondern bewahrt bleiben. weil er uns zur Seite steht, werden wir bewahrt im Glauben und können ausharren bis in Ewigkeit. Und in dieser Gewissheit beten wir. Und in dieser Gewissheit glauben wir. Und in dieser Gewissheit lieben wir. Und in dieser Gewissheit dienen wir. Und in dieser Gewissheit hören wir. Und in dieser Gewissheit ertragen wir. So wie Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Abvers 14, wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunehme und durch eine immer größere Zahl der Danksagung zur Ehre Gottes überreich werde. Deshalb, also wieder die Verknüpfung mit der Auferstehungshoffnung, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ja, unser Herr Jesus geht uns voran. Er steht uns zur Seite. Durch die Auferstehung wissen wir, dass er uns auch in das Himmelreich vorangegangen ist und uns zu sich holen wird. Das hat er den Seinen versprochen. Nicht in unserer Kraft, aber wir ermatten nicht, weil sein Geist in uns wirkt, weil er uns vorangeht, weil er selbst uns führt, bis dass wir das Unsichtbare und Ewige schauen werden und genießen werden die Fülle der Freude vor dem Angesicht Gottes. So lasst uns leben in der Perspektive der Auferstehung, in der Perspektive des Auferstandenen. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lasst uns beten.